für mich ist dann was passiert, dass ich einen Verlag gewechselt habe. Den hatte ich vorhin kurz erwähnt. Da hatte ich dann den Zugang zu Personas. Und das ist durch die agile Produktentwicklung und das Design Thinking passiert. Hier spielt Persona eine riesen zentrale Rolle, denn es geht wirklich darum, Lernangebote so zu entwickeln, dass die Bedürfnisse und die Wünsche der Nutzenden wirklich im Mittelpunkt stehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Produktentwicklung längst Standard ist, in der Erwachsenenbildung aber oft noch unterschätzt wird: Personas. Mein Gast ist Sandra Schmidt, Digital Learning Expert, Gründerin von Lernraumdesign und seit über 15 Jahren an der Schnittstelle von Didaktik, Technologie und Unternehmensstrategie unterwegs. Hallo Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Ivo, danke für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls.
Sandra, ich kenne dich von LinkedIn und von deiner Webseite Lernraumdesign, auf der du beschreibst, wie es uns gelingt, digitale Lernangebote so zu gestalten, dass sie nicht nur technisch clever, sondern vor allem auch didaktisch wirksam sind und die Lernenden erfolgreich unterstützen. Heute wollen wir zusammen besprechen, wie Personas uns helfen können, Lernangebote gezielter zu planen, Inhalte passgenau zuzuschneiden und Teilnehmende von Anfang an in den Mittelpunkt zu stellen. Ich starte mal so wie immer und sage: Sandra, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, sehr gerne. Ja, ich habe Instructional Design mit Schwerpunkt E-Learning studiert und bin in einer Agentur für E-Learning Serious Games ins Berufsleben gestartet. Danach hatte ich einen Zwischenstopp in einem Verlag, wo ich mit Personas in Kontakt gekommen bin. Und zuletzt habe ich über 10 Jahre in der strategischen Personalentwicklung von 2 verschiedenen Konzernen gearbeitet. Und ja, vor etwa 4 Jahren habe ich nebenberuflich Lernraumdesign gegründet und seit Juni diesen Jahres widme ich mich in Vollzeit.
Du bringst einen breiten und interessanten Erfahrungsschatz mit. Und wenn wir jetzt hier so locker zu Beginn diesen Begriff Persona einstreuen, bitte ich dich gleich mal, lass uns didaktisch reduziert vorgehen. Kannst du in einem Satz erklären, wie jemand, der vielleicht keine Marketingerfahrung hat, versteht, um was es bei Personas geht?
Du hast gerade schon Marketing gesagt, genau. Personas kennt man vor allem aus dem Marketing und der Produktentwicklung. Und dahinter steckt die Idee, eine fiktive, aber realitätsnahe Figur zu entwickeln, die ganz typische KundInnen oder NutzerInnen repräsentiert. Und wenn wir das eben auf die Bildung übertragen, dann sprechen wir von Learner-Personas. Das ist dann somit ein fiktiver Charakter, der typische Lernende repräsentiert, sie greifbar macht und uns eben hilft, Daten und Fakten zum Leben zu erwecken.
Ich finde das schön, wie du das beschreibst, fiktiv, das heißt, eine Persona ist nicht eine lebendige Persona, sondern eben so eine Beschreibung, wie die unterwegs sein könnte. Und ich weiß ja von der Vorbereitung zu diesem Gespräch hier, dass du kürzlich an der LearnTech-Konferenz in Karlsruhe warst und dort auch einen Workshop mit dem Titel »Vom Marketing lernen – 7 Strategien fürs Corporate Learning« gehalten hast. Und über 70 Personen waren dabei und es ging auch darum, wie Learning Professional das Konzept Personas bei der Planung von Lernangeboten produktiv nutzen können. Wenn du dich an diesen Workshop erinnerst, kannst du kurz zusammenfassen, was dort gelaufen ist und was fasziniert dich persönlich an diesem Konzept Personas?
Ja, gerne. Genau, also beim Workshop ging es mir eigentlich darum, aufzuzeigen, was Parallelen und Unterschiede zwischen Marketing und Lerndesign sind. Und ich wollte zeigen, wie wir oder wo wir im Corporate Learning noch Potenziale verschenken. Und das sind tatsächlich einige. Und mir ging es auch darum, dass wir mit einem Blick über den Tellerrand, eben mit einem Blick aufs Marketing, ganz wertvolle Impulse aufgreifen können und auf unsere Branche übertragen können. Und eben einer dieser Impulse waren Personas. Die sind eigentlich immer der Startpunkt für alles. Ob es im Marketing ist, in der Produktentwicklung oder eben auch im Lerndesign. Zur zweiten Frage, Was fasziniert mich an Personas? Das ist der Perspektivenwechsel. Und zwar, wenn man Personas einsetzt, dann kommen wir weg von diesem Content-Fokus, also von der reinen Frage, was muss eigentlich gelernt werden? Und kommen wirklich hin zu einer echten Lernerzentrierung. Und diesen Unterschied habe ich sehr stark in meiner Arbeit erlebt. Ich hatte, als ich in der E-Learning-Agentur gearbeitet habe, mich natürlich mit Zielgruppen beschäftigt. Aber wir hatten große Populationen, für die wir E-Learnings gemacht haben. Wir hatten oft oder eigentlich immer die Zielgruppe alle, also alle Mitarbeiter, vielleicht ein bisschen segmentierter, alle Führungskräfte, alle im Kundenservice. Also sehr, sehr große Populationen. Die Beschreibung war immer sehr, ja, allgemein und man kann sich vorstellen, dass sie nicht homogen ist. Und für mich ist dann was passiert, dass ich einen Verlag gewechselt habe, den hatte ich vorhin kurz erwähnt, da hatte ich dann den Zugang zu Personas und das ist durch die agile Produktentwicklung und das Design Thinking passiert. Hier spielt Persona eine riesen zentrale Rolle, denn es geht wirklich darum, Lernangebote so zu entwickeln, dass die Bedürfnisse und die Wünsche der Nutzenden wirklich im Mittelpunkt stehen. Und das fand ich toll, dass ich da auch direkt mit der Zielgruppe sprechen konnte. Das war auch etwas, was ich vorher nicht kannte. Und da hatte ich so viele Aha-Momente und es passierte wirklich was ganz Magisches, denn auf einmal waren meine Zielgruppen nicht mehr bloße Zahlen und Statistiken, sondern ich bekam wirklich konkrete Einblicke in den Lebens- und Arbeitsalltag, in ihre Herausforderungen, in die Wünsche, in die Erwartungen. Und ja, somit wurde meine Zielgruppe durch die Person das richtig greifbar, fast wie ein echter Mensch.
Mir gefällt, wie jetzt du in Detail beschreibst, diesen Mehrwert, den eben dieses Denken mit Personas liefert. Und weißt du, ich habe früher ja auch Aufgaben im Bildungsmarketing umgesetzt und damals hatten wir auch mit den Zielgruppen gearbeitet, dann waren das vielleicht Leute, die im Großraum Zürich leben, die über eine Einkommenssituation XY verfügten und die irgendein ziemlich konkret definiertes Ziel hatten. Und erst mit dem Denken von Personas, mit dem Einbezug von Personas, haben wir gemerkt, da gibt es auch eine emotionale Ebene. Du hast die Erwartungen, die Wünsche, die Bedürfnisse und hier bin ich neugierig von dir zu hören, wenn du jetzt so eine gut erarbeitete, differenzierte Persona hast, was unterscheidet sie eben von einer klassischen Zielgruppenbeschreibung?
Also das schließt sich gar nicht aus, dass man beides macht. Ich würde sogar sagen, dass die Zielgruppenbeschreibung vielleicht so das Erste ist, was man so erstmal allgemein macht und die Persona ist wie die Erweiterung davon. Das heißt, die Zielgruppenbeschreibung, die gibt mir eher so einen nüchternen Überblick. Du hast auch gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Ne? Also ganz allgemein, wer sind so die typischen Teilnehmenden? Da geht es eben oft um so statistische Merkmale, demografische Merkmale, Alter, Jobrolle, Abteilung, Sprache, vielleicht ein bisschen was zu Lernmotivation und Vorkenntnissen. Und das ist alles hilfreich, aber es bleibt eben eher abstrakt. Und für mich ist es wie so ein Bild von einer zweidimensionalen Zielgruppe.
Das ist ein schönes Bild. Und Persona, sagst du, das ist ja nicht mehr 3D.
Ja, genau. Die ist 3D, weil die wird richtig lebendig. Ja, also die Zielgruppe wird durch die Persona sehr lebendig. Und wir haben da sehr konkret eine konkrete, ja, fiktive Einzelperson vor uns, die eben stellvertretend für die Gruppe ist. Das heißt, wir haben da auch einen Namen. Wir haben ein Foto, wir haben vielleicht noch ein Zitat. Was sagt denn diese Persona so? Wir haben auch eben demografische Informationen, aber viel wichtiger, was du schon gesagt hast, ne, die emotionale Ebene ist drin. Was sind Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen, Herausforderungen, Frustpunkte? Warum kann sie nachts nicht schlafen, wenn es um das Thema geht? Und auch typische Verhaltensweisen. Wie sieht der Arbeits-, der Lebensalltag aus? Und wenn du das hörst, dann merkst du schon, es gibt so ein dreidimensionales Bild, dann hat man ja fast wie so einen echten Menschen dann auch vor sich.
Ja, die Zielgruppe wird quasi lebendig
dadurch. Richtig, richtig. Und wir können uns dann eben auch empathisch mit der Zielgruppe verbinden, wenn wir sie so vor uns sehen. Genau. Und vielleicht, um das an einem Beispiel noch ein bisschen deutlicher zu machen, also wenn wir Zielgruppenbeschreibung haben, dann könnte es sowas sein wie Nachwuchs und mittlere Führungskräfte zwischen 28 und 45 Jahren, die ihre Führungskompetenzen ausbauen wollen. Das ist jetzt alles korrekt, aber eben sehr abstrakt. Und wenn wir daraus jetzt eine Persona machen, dann könnte es sowas sein wie Martina Keller, 35, Teamleiterin in der Softwareentwicklung, führt seit 2 Jahren ein Team von 12 Personen. Fachlich ist sie top, aber in der Mitarbeiterführung noch etwas unsicher. Ihr Traum ist es, als Führungskraft anerkannt zu werden. Gleichzeitig kämpft sie mit knapper Zeit und Konflikten im Team und so weiter. Und du merkst schon, da formt sich einfach auch ein Bild im Kopf. Ja? Und das ist halt ein Unterschied, wenn ich dann in die Konzeption des Lerndesign einsteige, dann habe ich eben nicht diese graue Masse von Führungskräften vor mir, sondern Martina. Und dann kann ich mich halt fragen, im Designprozess, ja, würde Martina dieses Lernangebot nutzen wollen? Wie würde sie es nutzen? Was würde sie vielleicht auch daran hindern? Ja, und so ist das nochmal ein ganz anderer Zugang zum Lerndesign.
Du beschreibst das sehr plastisch und anschaulich und du hast ja viel Erfahrung in der Planung von digitalen Lernangeboten. Ich stelle mir gerade vor, das bietet natürlich auch einen deutlichen Mehrwert, wenn du dort mit Personas arbeitest. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, absolut. Viele Vorteile sogar. Also, was ich jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen habe, es hilft wirklich bei Entscheidungen im Lerndesign. Ich habe so viel mehr Klarheit, für wen ich dieses Angebot eigentlich entwickle, welche Inhalte da wirklich rein müssen und relevant sind für die Zielgruppe, ja, welche Fallbeispiele vielleicht auch reinkommen, auch welche Formate, also gerade auch, wenn wir die ganze Bandbreite an Lernaktivitäten vor uns sehen, was wähle ich davon aus? Und somit werden natürlich die Lernangebote auch viel benutzerfreundlicher, viel relevanter und alles ist sehr gezielt auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt. Ein weiterer Vorteil ist definitiv im Bewerben oder in der Kommunikation generell. Da haben wir zum Beispiel im Lernangebot selbst, kann man ganz wunderbar mit der Sprache der Zielgruppe dann auch arbeiten. Also, dass man wirklich auch die Wortwahl wählt, wie die Zielgruppe sie wählt und nicht etwa die Fachabteilung. Auch die Tonalität ist etwas. Und beim Bewerben ist es auch unheimlich hilfreich, weil man unterschiedliche Zugänge schaffen kann. Also oftmals ist es so, dass wir einen Kurs entwickeln, der eigentlich für ganz viele, sagen wir mal alle, Mitarbeitenden im Unternehmen tatsächlich relevant ist. Aber wir müssen sie unterschiedlich ansprechen, damit sie das überhaupt erkennt, dass sie aufmerksam drauf wird. Wir müssen vielleicht auch Vorbehalte auflösen. Und das kann man unheimlich gut dann auch mit diesen Personas machen. Und zuletzt ist sicherlich noch ganz wichtig zu erwähnen, dass die Personas fürs Projektteam intern unheimlich hilfreich sind, weil wir dann auch alle das gleiche Bild der Lernenden im Kopf haben. Das heißt, wir haben nicht immer irgendwie, weiß nicht, wir arbeiten nicht in unterschiedliche Richtungen, Missverständnisse lassen sich besser vermeiden, Entscheidungen werden einfacher, ne? Also das ist auch nicht zu unterschätzen.
Das heißt, diese Personas helfen wirklich, Klarheit zu schaffen, die Gruppe auf Spur zu bringen, gemeinschaftlich am Projekt zu arbeiten. Lass uns noch ein bisschen konkreter werden, Sandra. Wie gehst du Schritt für Schritt vor, wenn du für ein neues Lernprojekt Personas erstellst?
Das hängt tatsächlich ein bisschen von der Ausgangslage ab. Also im Idealfall basieren die Personas von Anfang an auf überprüften Annahmen, also auf echten Daten. Das können Interviews sein oder Beobachtungen, Umfragen, Systemdaten. Und ja, es sind relativ viele Daten, die wir da zusammentragen, aber entscheidend ist hier tatsächlich die Qualität, nicht die Menge. Der Ansatz ist allerdings recht aufwendig und erfordert dann auch das Commitment der Stakeholder. Das heißt, so eine ganz fundierte Persona-Erstellung passiert in meiner Realität recht selten zu Beginn. Also das darf man auch echt nicht unterschätzen. Das kann Wochen oder auch Monate dauern, solche Personas zu erstellen. Das macht man jetzt auch nicht für jedes Projekt, ne? Das heißt, in der Praxis gehe ich eigentlich sehr viel pragmatischer vor. Und ich arbeite mit sogenannten Proto-Personas. Das sind vorläufige Personas. Das heißt, wenn eine umfassende Erarbeitung nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, und noch wenige qualitative Daten vorliegen, dann stütze ich mich tatsächlich auch auf Annahmen, ein bisschen auf Bauchgefühl, auf bisherige Erfahrungen mit der Zielgruppe. Und gleichzeitig versuche ich aber schon auch so, ja, eine Handvoll Interviews zu führen mit der Zielgruppe, um das doch ein bisschen abzugleichen, wenn möglich. Und die Erstellung dieser Proto-Personas, der vorläufigen Personas, das mache ich in der Regel so, dass ich die wichtigsten Stakeholder zu einem Workshop einlade. Und wir dann das gemeinsam, also diese Personas gemeinsam entwickeln und da auch gleich das gemeinsam ein Bild formen. Und wichtig ist aber auch, dass wir es nicht bei vorläufigen Personas lassen, sondern dann eben auch später mit echten Daten anreichern und anpassen und dann nach und nach eben fundiertere Personas entwickeln.
Und Sandra, wie würdest du vorgehen, wenn du keinen Zugang zur Zielgruppe hast?
Ja, das gibt's tatsächlich auch. Also manchmal kriegt man nur ein kurzes Briefing und relativ wenige Informationen. Was ich da versuche, ist, mich wirklich möglichst empathisch hineinzuversetzen Und seit wir solche Helferlein wie ChatGPT und Co. haben, nutze ich auch unheimlich gerne solche KI-Tools, weil da kann man dann doch auch nochmal die KI quasi, die Persona, in die Rolle der Persona schlüpfen lassen und man bekommt da doch nochmal ganz andere Einsichten, gerade bei Zielgruppen, die man nicht so gut kennt.
Was ist das Ergebnis von diesem Arbeitsprozess, den du jetzt hier beschreibst? Wie gehst du weiter?
Genau. Wichtig ist, dass wir dann nachher irgendwie kompakt das zusammentragen. Also die Persona kriegt so eine Art Steckbrief. Da nutze ich ganz gerne so einen One-Pager. Das mache ich gerne in PowerPoint. Oder je nachdem auch ein digitales Whiteboard wie Miro, dass man da auch weiter dran arbeiten kann, ne? Das wird ja auch immer fortgesetzt. Und wichtig ist aber auch nochmal, dass wenn man diese Personas erstellt hat, dass man dann nochmal das Ergebnis abgleicht. Das heißt, Personen, die die Zielgruppe gut kennen, sollten schon nochmal drüber gucken. Man kann das auch mit der Zielgruppe selbst machen, ob die sich darin wiedererkennen. Und wie gesagt, die Personas, die darf man auch im Verlauf der Lernangebotsentwicklung durch Gespräche mit der Zielgruppe immer weiter validieren und anpassen.
Das heißt, du gehst immer wieder auf Tuchfühlung und schaust wirklich, dass die Entwicklung dieser Personas ganz nah bei den tatsächlichen Menschen da draußen sind. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, Sandra, höre ich auch heraus, da gibt es eine gewisse Komplexität, wenn man mit so einem Personas-Prozess arbeitest. Und ich frage mich gerade, wie läuft das draußen in der Praxis, wenn Unternehmen oder Bildungsanbieter mit Personas arbeiten? Was sind dort so typische Fehler, die auftauchen oder passieren?
Also was ich jetzt schon öfter gesehen habe, ist, dass man sich eben zu sehr mit den demografischen Daten beschäftigt und die Persona dann eben aus so einem Steckbrief bestehen, wie man, ja, die einfach ein Steckbrief, der wenig über den Mensch wirklich aussagt oder wie der lernt oder was er sich wünscht, was ihn frustriert. Also da wirklich das Spektrum aufmachen und die emotionale Ebene mit einbeziehen, das ist super wichtig und wird echt oft auch weggelassen. Und dann würde ich sagen, haben sie auch nicht so einen wirklichen Mehrwert. Schwierig ist auch, wenn man zu viele Personas erstellt. Ne? Dann verzettelt man sich, hat keinen Fokus mehr. Genauso schwierig ist es, wenn man zu wenige erstellt. Ja, dann sind sie zu vage, zu breit und man packt zu viele Eigenschaften in eine Persona, die am Ende nicht mehr realistisch wirkt. Ein weiterer Fehler ist auch, dass man wirklich nur aus dem Bauch heraus, aus der Fantasie heraus die Personas erstellt. Wie gesagt, zu Beginn kann man so ein bisschen starten, aber man sollte schon mit echten Daten abgleichen. Ein weiterer Punkt, den ich auch immer wieder sehe, das ist eigentlich ganz süß, das ist so ein bisschen, glaube ich, unser L&D-Gedanke. Wir haben so die Vorstellung unserer motivierten und selbstgesteuerten Lernenden und das ist auch ein schönes Bild, aber
Das
leider
ist ein
nicht immer so ganz,
Wunschtraum, oder?
ja, es ist schon eher noch Wunsch als Realität und hier ist es einfach wichtig, auch die Ist-Situation abzubilden.
Nicht alle Teilnehmende sind hoch motiviert, nicht alle Teilnehmende sind total in ihrer Energie. Manche haben
Genau.
noch andere Lebensherausforderungen.
Genau. Und was ich noch, also was ich wirklich ganz häufig sehe, ist auch, dass man am Anfang sich zwar die Mühe macht, Personas zu erstellen, egal in welcher Qualität, und sie dann nicht wirklich nutzt. Also, dass es wie eine Übung ist, die ich am Anfang mache, aber dann nicht durch den ganzen Designprozess nutze. Das heißt, dann kann man es eigentlich auch lassen, weil die Persona sollte wirklich eine Art Kompass sein fürs Team. Und man sollte sich regelmäßig darauf beziehen, immer wieder abzugleichen, ob das Lernangebot auch stimmig ist.
Ist ja im Prinzip Sprade, außer Spesen nichts gewesen, wenn das am Schluss nicht umgesetzt wird. Und beim Thema Umsetzung würde ich dich gern fragen, hast du hier ein konkretes Beispiel auf Lager, bei dem die Arbeit mit Personas ein digitales Lernangebot wirklich verbessert und vorwärts gebracht hat?
Ja. Da habe ich sicherlich viele Beispiele, aber eins, was mir gerade im Kopf ist, ist die Entwicklung von E-Learnings für Führungskräfte. Wir wollten über 2000 Personen erreichen und die Zielgruppe war ja recht unterschiedlich, was Führungserfahrung, Führungsstil, Betriebszugehörigkeit etc. anging. Und wir haben von Anfang an der Stelle mit vorläufigen, also mit Proto-Personas gearbeitet. Das waren so, ich glaube, 4 Stück haben wir etwa entwickelt. Und die basierten tatsächlich erstmal nur auf Annahmen von Führungskräfteentwicklerinnen, die also schon viel Kontakt auch mit der Zielgruppe hatten. Und was wir auch einbezogen haben, war Feedback aus früheren Führungskräftetrainings. Im Lerndesign habe ich dann wirklich ganz gezielt auf diese Personas hingearbeitet und immer wieder auch mit der KI überprüft, also die KI quasi die Rolle einnehmen lassen der Persona, ob halt dieses Konzept auch stimmig ist. Und parallel dazu haben wir auch immer wieder, was wir vorhin schon angesprochen haben, iterativ die E-Learning-Module mit der Zielgruppe getestet, die Person ist dadurch wieder verfeinert. Und ich würde sagen, eine Sache, die hier wirklich einen Unterschied gemacht hat, war so ein Learning. Und zwar, viele Führungskräfte hatten zunächst riesige Vorbehalte gegenüber E-Learning. Und in den Tests kam dann aber heraus, dass sie total positiv überrascht waren. Und diese Erkenntnis konnten wir dann wieder in der Kommunikation nutzen und eben die so gestalten, dass Vorbehalte direkt adressiert wurden und eben auch abgebaut werden konnten.
Mir gefällt diese Verbindung, dass da ein Projekt daran ist, sich zu entwickeln und wie du immer wieder die Verbindung von Kommunikation zur Entwicklung, zur Planung, zum Design machst und diese Feedbackschlaufen, das stelle ich mir sehr wertvoll vor.
Sehr.
Und ich denke auch, Sandra, so Personas sind ja im Kern eine Art Momentaufnahmen und müssen die von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, um vielleicht eben auch veränderten Lernbedürfnissen oder technologischen Entwicklungen gerecht zu werden oder diese korrekt abzubilden.
Ja, absolut. Genau, also es sind wirklich Momentaufnahmen, das ist richtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sie regelmäßig überprüft. Und du hast jetzt schon rausgehört, dass ich das während des Projektverlaufs immer mache und auch weiterentwickle entsprechend.
Du hast so gesagt, Validierung durch Tests mit der Zielgruppe beispielsweise.
Ja, richtig, genau das, genau. Also validieren mit der Zielgruppe heißt, ich zeige denen einen Teil von dem Lernangebot. Also bei einem E-Learning wäre es jetzt einfach ein Stück von dem Modul zum Beispiel. Wir sprechen darüber, sie denken laut, ich kann nachfragen und kann dadurch dann eben auch prüfen, ob unsere Annahmen und auch unsere Designentscheidungen wirklich zur Realität passen.
Gibt es auch ein Recycling? Kannst du Personas, die entwickelt wurden, wo viel Arbeit investiert wurde, vielleicht mal für ein späteres Projekt wieder einsetzen?
Ja, das ist in der Regel schon sehr gut möglich, aber auch da muss ich schon immer wieder drauf gucken. Also für jedes Projekt muss ich nochmal gucken, passen sie so noch? Insbesondere auch muss ich sie nochmal aufs konkrete Lernthema anpassen, weil ich habe natürlich unterschiedliche Wünsche, Herausforderungen je nach Thema. Also das ist das eine. Und das andere ist eben auch, was du schon angesprochen hast, dass man die Rahmenbedingungen überprüft. Das heißt, weiß nicht, hat sich vielleicht eine Unternehmensstrategie verändert, die Bedürfnisse, technologische Entwicklung etc. Also das sollte man auf jeden Fall abklären, bevor man sie dann sozusagen recycelt fürs neue Projekt.
Wunderbar. Sandra, ich sehe schon, wir hätten genug Material und Themen und Inhalte, um locker in ein paar Wochen oder Monaten ein zweites Gespräch zu machen. Wir haben vereinbart, dass wir das heutige Gespräch relativ kurz halten und ich versuche mal an dieser Stelle meine Notizen hier wieder zu lesen und zusammenzufassen, nämlich was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können. Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, Personas bieten tatsächlich einen Mehrwert gegenüber klassischen Zielgruppenbeschreibungen, weil sie eben nicht nur demografische Daten erfassen, sondern du hast das erwähnt, Wünsche, Erwartungen, vielleicht auch Emotionen der Lernenden sichtbar machen. Und das hilft uns natürlich, Lernangebote deutlich praxisnäher und wirksamer zu planen. Zweitens habe ich mir notiert, der Einsatz von Personas erfordert eine klare Methodik und auch eine realistische Datengrundlage, damit sie nicht zur Träumerei oder Fiktion verkommen. Beobachtungen sind wertvoll, Feedback ist wertvoll, es braucht auch eine gewisse Teamarbeit und das alles ist entscheidend, dass diese Personas lebendig, relevant und anschlussfähig werden. Und schließlich habe ich mir notiert, drittens, Personas sind ein dynamisches Werkzeug, das kontinuierlich weiterentwickelt werden muss, weil vielleicht die Lernbedürfnisse sich ändern, der technologische Wandel, die Rahmenbedingungen insgesamt. Das heißt, mit Personas zu arbeiten, ist nicht eine einmalige Turn- oder Gedankenübung, sondern im Idealfall Teil von einem lernenden System in der Bildungsarbeit. Sandra, gibt es weitere Ideen von dir? Gibt es Ergänzungen?
Ja, also vielleicht einfach weniger ergänzend als unterstreichend. Also Personas sind wirklich etwas, die helfen uns wirklich sehr, sehr stark, Lernangebote aus Sicht der Lernenden zu denken und somit deutlich relevanter und individualisierter zu machen.
Ausgezeichnet. Sandra, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten?
Das geht zum Beispiel direkt über meine Homepage, das ist lernraumdesign.de. Und sehr gerne kann man mich auch über LinkedIn kontaktieren.
Wir werden unten in den Shownotes natürlich dein LinkedIn-Profil aufführen und auch die Webseite Lernraumdesign. Mir bleibt dir noch zu danken, Sandra, für dieses informative und feine Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön zurück. Bis bald.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.